Hallo Kings and Queens and all in betweens. Herzlich willkommen zurück zu Petmos Podcast. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Neben mir sitzt wie immer die reizende Mona.
Hallo, hallo, hallo.
Und ich bin die ziemlich müde und ein bisschen kopfschmerzige Isa. Oh. Also seht es mir nach. Ich hatte eine sehr anstrengende Woche. Aber wie ihr gesehen habt, also deswegen ist natürlich auch ausgefallen. Mhm. Also es tut uns ein bisschen leid. Aber ich war auf Dienstreise und habe sehr viel gearbeitet letzte Woche. Dementsprechend bin ich noch etwas müde. Mona geht gerade auf.
Ja, das nennt sich Corporate Identity.
Aber wirklich. Ja, ich habe letzte Woche, ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen, ich war in Berlin am BESI 2, am Helmholtz-Institut, am Ringbeschleuniger, also am Synchrotron, und habe da witzige Experimente gemacht, indem wir Proben mit Elektronen beschossen haben.
Synchrotron, das klingt wie so ein Transformer aus dem Film.
Optimus Prime.
Ich bin Synchrotron. Ja, wie hieß denn dann nochmal der Antagonist? Ich weiß es gar nicht mehr. Megatron, glaube ich.
Ja, ich glaube. Ich
habe keine Ahnung. Synchrotron ist entweder...
Megatron, Synchrotron, ja.
Ist entweder der Sohn oder der kleine Bruder.
Stimmt. Nee, ich hab da witzig... Also wir haben da witzig Proben mit Elektronen beschossen und... mussten die ganze Zeit mit Dosimetern rumrennen, damit man nachweisen kann, dass wir keine Strahlung abbekommen haben, weil sonst hätte ich nachher als Sondermüll entsorgt werden müssen.
Oh Gott.
Ja, ist wirklich so. Es ist kein Spaß, wenn du zu viel Strahlendosis anbekommst. Wenn du stirbst, wirst du als Sondermüll entsorgt. No. Weil du dann natürlich radioaktiv verstrahlt bist. Jonesy, kannst du bitte vom Tisch gehen?
Ich will mit podcasten.
Jonesy, sag mal was. Sag mal hallo. Nee. Heute nicht so redselig?
Ist sie sonst immer.
Ja. Jonesy, sag mal Mau.
Ja, gut.
Diesmal ist also nicht Salem Star dieser Show, genau. Sondern Jonesy.
Genau. Ein kleiner Aperitif vielleicht. Wir haben Fanmail bekommen und ich weiß gar nicht genau, ob wir es letztes Mal schon gesagt haben, aber wir haben auf jeden Fall Fanmail von Sandra bekommen.
Ja.
Da haben wir uns sehr, sehr doll gefreut. Sandra ist nämlich eine Hörerin von uns. Die ist blind.
Mhm.
Und wir haben uns mega über das Feedback gefreut, ja. Weil sie uns erzählt hat, dass unser Podcast sehr inklusiv für sie ist, weil wir eben immer erwähnen, wo wir gerade sind und was wir gerade machen und so weiter. Und das hat uns mega gefreut, weil das tatsächlich eine Sache ist, über die wir selber gar nicht nachgedacht haben.
Ja, das stimmt.
Also wir freuen uns, dass es so ist und dass es dann effektiv sich wirklich lohnt, das so intensiv zu machen.
Ja.
Aber wow, also das war wirklich, da waren wir schon ganz schön gerührt, dass das halt irgendwie dann doch noch Leute, also darüber hinaus, dass wir uns da wirklich Gedanken aktiv drüber gemacht haben, dann doch inkludiert. Und das fanden wir dann doch richtig toll irgendwie. Mhm. Also da haben wir uns richtig gefreut, dass wir irgendwie was, ja, doch was Gutes gemacht haben, auch unbewusst. Also deswegen war das irgendwie ganz cool. Und deswegen freuen wir uns. Wir hoffen, dass da noch mehr bei sind natürlich, die uns vielleicht nicht geschrieben haben. Aber dann natürlich freuen wir uns, dass das so gut ankommt, ne?
Und wir hoffen natürlich, dass das dann auch für Sandra so bleibt, denn wir sind ja jetzt schon in Staffel 5. Als sie uns geschrieben hat, war sie aber, glaube ich, in Staffel 2.
Genau. Das heißt, wenn du das hörst, du wirst ja wahrscheinlich noch am Nachholen sein, dann fühl dich ganz doll gegrüßt und wir haben uns richtig, richtig doll über deine Nachricht gefreut. Genau. Und wir haben weitere Fanmail bekommen, auch eine E-Mail von Shirin. Mhm. Und auch die hat uns gesagt, dass sie richtig gerne unseren Podcast hört. Und ihr heimlicher Star Salem ist, ja, wenn er stört. Sehr schön. Da haben wir uns auch sehr gefreut. Also auch danke an dich und für deine tolle E-Mail. Wir sind immer richtig happy, wenn wir Mails von anderen bekommen. Auf Instagram kriegen wir natürlich auch oft Nachrichten und so weiter. Also wir lesen jetzt nicht alles vor. Aber ich finde, so E-Mails, die kriegen wir nicht so oft. Da kann man schon mal was zu sagen.
Ja, vielen Dank dafür.
Genau. Dann natürlich weiterhin, ich würde sagen, wir machen einfach schon mal ein kleines Dankeschön an unsere Steady-Unterstützerinnen.
Ja, bitte.
Ja, bitte. Okay. Wir danken unseren Steady-Unterstützerinnen und zwar Fox, Lady Emmeline, Lord Daniel und jetzt neu dazugekommen die Lady Savik.
Lady Savik, Trommelwirbel bitte.
Hoffentlich klingt das nicht richtig schlimm.
Du wirst es hören.
Ansonsten muss ich rausschneiden und so einen richtigen Trommelwirbel so einfüllen.
Aber dann bitte als Spannungsbogen, bevor wir den Namen sagen.
Ja, stimmt.
Ja, vielen lieben Dank für die neueste Unterstützung. Und natürlich auch an die UnterstützerInnen, die uns schon länger unterstützen.
Ganz genau. Wir freuen uns ganz doll, dass Savik uns jetzt als Köchin unterstützt. Oho. Ja. Sie hat sogar das große Paket genommen. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns ganz, ganz doll. Und ja, wenn du jetzt, also ein bisschen musst du natürlich noch warten. Das steht ja auch im Steady-Paket drin. Wir warten ja immer so 3 Zahlungsperioden ab, weil, ne, das aus Gründen. Und dann kriegst du von uns ein wunderbares Paket zugeschickt. Und das sehen wir hier gerade vor uns, was du dann kriegst.
Ich hab's aber das in der Hand.
Genau, Mona hat es gerade in der Hand. Aber das sehen wir dann, also siehst du dann, wenn es soweit ist. Und wir so sehen es jetzt schon.
Weißt du, wie ich das hier präsentiere? Als würden wir ein YouTube-Video aufnehmen. Tun wir aber nicht.
Nein. Genau. Oh. Aber ihr müsst euch jetzt vorstellen, also Mona präsentiert in guter Shopping-TV-Mania diese Tasse, die hier gerade, ja.
Mona M. hat vorgestellt.
Genau, Mona M. Mona M.
Wegen Ricarda M. Das ist so eine Teleshopping-Frau.
Ah, okay. Okay, das kannte ich nicht. Okay, gut. Aber ich würde sagen, wir starten in die Vorspeise. Um schon mal einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, widmen wir uns jetzt der Vorspeise. Und zwar haben wir wieder SchauspielerInnen rausgesucht. Und zwar diesmal die vom Lord Cinderby und von Lady Cinderby. Lord Cinderby heißt eigentlich Daniel Aldridge und ist natürlich der Baron Cinderby. So, also zumindest im Deutschen. Und ist der Vater von Atticus. Und er wird porträtiert von James Faulkner. Und
Lady Cinderby wird, jetzt kann ich ja einfach mal ergänzen.
Ja, klingt gut.
Porträtiert von Penny Downey, einer australischen Schauspielerin, die inzwischen schon 70 Jahre alt ist.
Oh, ist krass, ne? Krass. Genau, und sie heißt in der Serie Rachel Aldridge. Also genau. Cinderby ist ja nur deren Adelstitel und Aldridge ist deren Familienname.
So ist es.
Genau. Gut. Dann?
Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang gekocht. Er ist serviert und wir sind gespannt, wie es schmeckt.
Wir sind am Bahnhof, wo mehrere Personen am Gleis warten. Rosamond aussteigt und die wartende Violet begrüßt. Violet sagt ihr dann auch direkt, dass sie eigentlich direkt zum großen Haus bringen will, aber sie reden gerade erstmal auf dem Weg dorthin über Ediths Verschwinden und ja, die Familie es erst gemerkt hat, dass sie verschwunden ist, als sie von dem Rennen wiedergekommen sind. Wir erinnern uns an das Pferderennen, an dem Mary, Tony, Charles und auch Mabel teilgenommen haben und als sie da wieder gekommen sind, musste Tom ihnen die Nachricht überbringen, dass Edith nicht mehr da ist. Violet würde gerne Cora alles erzählen, weil, naja, sie halt zu Recht wütend wäre, wenn Edith etwas passieren würde und sie herausfindet, dass die beiden alles gewusst haben. Zumal Cora auch als Mutter einen ganz besonderen Anspruch hat, alles zu erfahren. Lustig ist an dieser Stelle, dass Violet vehement die Meinung vertritt, dass Robert als Vater gar kein Anrecht auf so ein Wissen hat.
Das ist auch so geil. Männer, was haben die denn schon für Rechte? Männer haben keine Rechte.
Ja, aber so, ohne Witz, das ist aber eigentlich total witzig, dass sie das in der Hinsicht sagt, weil Männer hatten zu der Zeit alle Rechte und Frauen keine. Das ist ein so witziger Kniff, es mal umzudrehen.
Ja. Wer hätte das gedacht, dass wir nochmal Feminismus wildet erleben?
Ist so, ehrlich. Ja, wir wechseln aber erstmal in den Servants Corridor, wo Carson und Mrs. Hughes über Rosamonds Ankunft sprechen. Und Mrs. Hughes scheint davon nicht so wahnsinnig begeistert zu sein, weil es ja schon so viele Gäste im Haus gibt.
Ja, und sie findet es auch ziemlich unpassend, ne? Ja. So in Anbetracht der Lage jetzt mit Edith und alles, was so ist.
Genau.
So, ja toll, das wird ja bestimmt ein spaßiger Abend, ne?
Richtig, ja. Genau. Und Carson erzählt ihr dann, dass man Rosamond nicht wirklich hätte abwimmeln können und deswegen, es wirkt ja so ein bisschen prekär. Also wir kennen ja Rosamond, die ist ja immer so ein bisschen eine Klatschbase gewesen in den ersten Staffeln. Jetzt lädt sie sich ja sozusagen selbst ein, beziehungsweise vielleicht hat Violet sie ja sogar hinbestellt. Das wissen die unten aber nicht. Also richtig. Für Mrs. Hughes wirkt es jetzt so mit, okay, Atticus' Familie kommt, dann ist natürlich noch, sind noch 3 weitere Gäste mit Mabel, Charles und Tony da und jetzt kommt plötzlich noch die Tante aus London und keiner weiß warum.
Vor allen Dingen jetzt, wo Edith weg ist, da klingt es ja schon wieder so mit, jemand hat sie informiert, vielleicht durch einen Anruf oder so.
Genau.
Und dann hat sie sich mal prompt selber eingeladen, so, genau. Oh, hier ist Drama, da muss ich hin. So, ne? Ja, ja.
Ja, ist manchmal nicht so ganz leicht mit ihr.
Mhm.
Wir wechseln in die Library, wo alle am Rätseln sind, wo Edith denn sein könnte. Und Tom weiß dann zu berichten, dass Edith ein Ticket nach King's Cross gekauft hat, sie also in London sein muss. Und Blake, Gillingham und Mabel ist es ziemlich unangenehm, dass sie da sind, weil eigentlich ist das hier gerade eine Familienangelegenheit, die besprochen wird. Sie sind jetzt natürlich wegen des Rennens da. Auch ja durchaus geplant, wenn wir uns an das Gespräch zwischen Charles und Mabel beim Pferderennen erinnern. Aber ja, es ist halt relativ unangenehm gerade.
Ja.
Und dann wird eigentlich noch überlegt, die ganze Planung für den Abend abzusagen. Aber der Familie von Atticus kann man sozusagen nicht mehr absagen, ohne dass das irgendwie komisch wirkt.
Und Rose möchte es auch gar nicht, weil ihr ist es ja schon wichtig, dass die jetzt kommen und da mal zusammensitzen. Deswegen natürlich ist sie so, oh, die freuen sich doch schon so, das können wir doch nicht machen. Und alle, ja, die Familie freut sich so. Mhm. Rose, du freust dich so, ne?
Also, naja, Atticus freut sich auch. Bei den Eltern stimmt, sei das nochmal so dahingestellt.
Ja, genau. Also Lady Cinnaby freut sich.
Ja, das stimmt. Das werden wir später auch noch merken.
Mhm.
Die Familie entscheidet sich aber, den Eindruck zu vermitteln, Edith wäre einfach verreist und deswegen nicht da. Mary meint dann aber, dass wegen dieser ganzen Sache viel zu viel Drama herrschen würde. Also sie kann die ganze Aufregung eigentlich nicht verstehen. Und da finde ich sie eigentlich auch wieder ziemlich, ja, empathielos,
mhm,
und auch ziemlich herzlos, weil ich mir manchmal denke, Frau, ey, jetzt lass es doch einfach mal gut sein.
Ja.
So viel Drama wie immer deinetwegen davor herrscht und jetzt ist es einmal wegen Edith der Fall. Wer schiebt denn hier Drama?
Ja, ganz vor allen Dingen, sie sagt ja auch, alle sollen hier nicht so rumtanzen, so ungefähr. Genau. Es ist doch nur Edith, so ist doch nicht schlimm. Die ist einfach nur abgehauen, weil die mal Zeit für sich will in London oder genau, so. Ne? Also irgendwie will sie das auch richtig abwerten. Sie macht sich auch gar keine Sorgen um ihre Schwester, nee, und so. Das ist halt
nicht
irgendwie, ja, wie du schon sagst, komplett empathielos wieder, ne?
Und irgendwie auch kindisch. Also Mary, ja, scheint es ja so darzustellen, so nach dem Motto, ach ja, Edith sind jetzt anscheinend die Ideen ausgegangen, um von ihrer Familie Aufmerksamkeit zu kriegen. Und jetzt ist sie wie ein kleines Kind einfach abgehauen.
Albern. Also nicht von Edith, sondern von Mary.
Ja, die Gäste, womit ich Tony, Charles und Mabel meine, die verabschieden sich nach draußen, um die Familie das sozusagen allein besprechen zu lassen. Und Violet nutzt direkt die Gelegenheit und möchte gerne mit Cora und Rosamund auch in die Gärten gehen. Ganz, ganz fürchterlich dringend.
Ja, wir müssen unbedingt einen Spaziergang an der frischen Luft machen. Das ist ganz wichtig jetzt gerade.
Ganz genau. Und als Cora gerade auch im Begriff ist, mit den beiden zu gehen und Robert sich ja auch noch darüber wundert, kündigt Thomas plötzlich Mrs. Drew an,
warte,
um mit Cora zu sprechen.
Ja, warte. Ich fand's vorher noch so geil, weil Robert wieder einen auf den Sack kriegt von Violet.
Ja.
Also beziehungsweise kriegt jetzt zweimal so einen auf den Sack von ihr. Und zwar fragt er ja, oh ja, warum müsst ihr jetzt unbedingt an die frische Luft? Das ergibt doch keinen Sinn. Wenn ich gesagt habe, wir müssen an die frische Luft, dann müssen wir an die frische Luft.
Ja.
Und später kommt dann nochmal die Retourkutsche. Das ist so gut.
Aber weißt du, woran ich da denken musste?
Mhm.
Mother knows best.
Ja, das stimmt.
Mother knows best. Ich kann es auf Englisch nicht weiter.
Ich kann es leider auch nicht so gut.
Mutter ist mehr. Die Welt ist grässlich und gemein.
Genau.
Ach, schön.
Ja.
Ja, es,
nein, Rapunzel weiß mehr. Rapunzel weiß alles. Ich kann den Text leider
mehr
überhaupt nicht.
Jonesy weiß alles. Vielleicht wird es Zeit, den Film wieder zu gucken.
Ja.
Ja. Ja, ihr merkt, das harmoniert hier wieder grandios.
Ja, wie immer. Wir haben uns zu lange nicht gesehen.
Echt so.
Wir hatten eine Woche uns nicht gesehen.
Ah.
Schrecklich.
Müssen wir alles nachholen.
Natürlich.
Ja, plötzlich kündigt Thomas, wie gesagt, Mrs. Drew an, was noch verwunderlicher ist, weil sie mit Cora sprechen will.
Mhm.
Und da Cora dann sagt, naja, ihr könnt ja dann ohne mich in die Gärten gehen, wundert sich Robert eben noch mehr, weil Violet und Rosamund dann plötzlich auch nicht mehr in die Gärten wollen.
Jawohl.
Das ist alles ganz geheimniskrämerisch, weißt du, nein, wir haben hier nichts Geheimes zu besprechen, wir wollen nur die Natur genießen. Ach, Cora kommt nicht mit. Wann habe ich gesagt, dass wir die Gärten wollen?
Ja.
Entschuldigung.
Weil
nein.
Weil er dann noch ankommt und sagt, ja, ich kann ja mit dir spazieren gehen. Warum soll ich spazieren gehen wollen?
Ja, voll, so nach
so gut so.
Die Sonne schadet
beim Tag. Das ist so geil, wie sie das so einfach so, warum soll ich das wollen? Also, bitte. Also, Richtig gut. Und Robert ist so, okay, dann nee, was? Was geht hier ab?
Das ist halt wirklich suspicious. Gut, es wundert sich erstmal niemand weiter, weil wir eine Überblende in die Gärten haben, wo Mabel sich nach kurzer Entfernung vom Gebäude eigentlich direkt wieder zum Umziehen ins Haus zurückschleichen will. Und ja, das tut sie dann auch prompt. Und Charles und Tony reden dann. Tony soll sich doch bitte endlich mal von Mary lösen, aber Tony meint, dass er das aus Gründen der Ehre nicht könnte.
Mhm.
Er will da ja nicht ins Detail gehen, aber wenn Charles wüsste, würde er ihm bestimmt zustimmen. Er meint dann aber wiederum, dass er alles schon lange weiß und es zu Marys Instinkten gehören würde, Männer zu bezirzen. Da sollte er eigentlich gar nicht so viel darauf geben. Mhm. Tony ist von dieser ganzen Geschichte aber nicht überzeugt. Und das fand ich sehr erstaunlich. Ich weiß nicht, wie es im Englischen ist. Mhm. Weil im Deutschen sagt dann ja auch Tony direkt zu Charles, naja, sie wirkt auf mich aber nicht so, als würde sie ihren Liebhaber von sich abstoßen wollen. Und dann denke ich, ey, Junge, das war eigentlich viel zu einfach. Er sagt einfach nur, ich weiß alles, hat es gar nicht konkretisiert und du plapperst es einfach aus.
Ja.
Fand ich ein bisschen unpassend.
Das und, was ich auch richtig unpassend fand, war, dass Toni behauptet, ja, sie weiß ja nicht, was sie will. Und ich ist war so, excuse me? So von wegen, sie müsste ja nur mal klar formulieren, was sie will. So, das hat sie getan. Mhm. Mehrfach. Das kommt ja später auch noch. Ja. Aber es ist einfach so, excuse me? Ne? So, was ist los? Also, nee.
Ja. Er ist einfach nur in seinem Stolz verletzt.
Ja.
Und er ist nicht überzeugt. Wir wechseln aber die Szene ins Stiefelzimmer, wo Anna nach einem Brief fragt. Mr. Brooke wolle aus dem Haus ausziehen, meint Bates dann, weil das wohl ein Haus ist, das er von seiner Mutter geerbt hat.
Ja, das kennen wir ja, das in London, ne?
Genau, richtig.
Ja.
Und ja, jetzt wird das Ganze wohl relativ anstrengend, weil dadurch, dass Mr. Brooke auszieht, brauchen sie einen neuen Mieter.
Genau.
Anna glaubt aber, dass man mit Besitz viel mehr Möglichkeiten hat und sie ja einfach mal hinfahren könnten, um den Zustand zu prüfen und dann weitere Pläne zu schmieden.
Mhm.
Und da habe ich schon überlegt, ob das, was Bates als nächstes sagt, eines meiner Lieblingszitate werden könnte, weil er so sagt, ach, du bist unglaublich. Wo ich Probleme sehe, siehst du immer Möglichkeiten und so.
Genau das Gleiche habe ich auch geschrieben.
Ja, natürlich. Ist doch süß, ne?
Es ist sehr schön. Ich finde es auch sehr schön.
Nee. Es ist auch ein schönes Schlusswort für diese Szene eigentlich.
Ich finde es sehr schön, ja. Ich frage mich, hast du eine Idee? Weil ich fand, das ist eine schöne Sache, wo man mal wieder Prognosen raushauen könnte. Was denkst du denn, was passiert jetzt mit dem Haus?
Also dieses Haus haben wir ja noch nie gesehen. Und zwischenzeitlich
doch, haben wir. Da war wie Vera Bates drin.
Ach so.
Ja.
Das ist das Haus.
Mhm.
Hab ich vergessen. irgendwie ist ja zwischenzeitlich auch mal von einem Hotel die Rede. Und zwar nicht nur von Mrs. Hughes und Carson, die ja anfangen, in der Immobilie zu investieren, sondern Bates oder Anna, ich weiß gar nicht mehr, wer von beiden es sagt, aber dass so deren Traum sozusagen
das
war.
Das kommt später noch, ja.
Genau, so ein Bed and Breakfast. Genau das zu machen. Und ich habe dann so gedacht, ach, diese Vorhaben passen ja perfekt zueinander. Nachher sind die zu viert. Und Bates sagt, naja, ich habe schon ein Haus, vielleicht sind wir dann einfach vier und investieren rein und machen das dann gemeinsam. Das fände ich irgendwie ganz cool, weil ich könnte mir auch vorstellen, Mrs. Hughes und Anna arbeiten sowieso mega gut zusammen.
Das stimmt.
Bei Carson und Mrs. Hughes hoffe ich ja immer noch auf eine Hochzeit. Und Bates ist halt das schmückende Beiwerk, der das Haus halt stiftet, keine Ahnung.
Okay, und was ist mit... dass Anna und Bates selber nach London ziehen können, weil Anna hat ja durchaus auch schon mal Gedanken geäußert mit einem Neuanfang.
Ja, stimmt. Kommt jetzt natürlich ein bisschen darauf an, wie diese ganze Ermittlung weiterläuft.
Mhm.
Weil sich in das Haus selbst zurückziehen, um auch eine Familie zu gründen und alles, würde ja nur funktionieren, ja, wenn der Verdacht von Bates komplett abgewendet wurde, weil sonst würde er ja verhaftet werden.
Mhm.
Vielleicht sagen sie auch am Ende ihres Jobs oder sie sagen wirklich, ach komm, wir ziehen nach London und gründen dort unsere Familie. Ich weiß halt nicht, was passiert mit dem Cottage dann. Ist das sozusagen eine Leihgabe von der Familie?
Ich denke, ja.
Oder gehört denen das?
Nee, ich denke, das ist eine Leihgabe von den Granthams.
Ja, ach du, ich finde, das spricht ja eigentlich nichts dagegen. Man könnte ja, ich meine, wie alt sind die jetzt? Ja, auch. Keine Ahnung, Mitte 30. Gut, Bates ist natürlich schon einen Tacken älter.
Mhm.
Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses Ding mit dem Bed and Breakfast machen sie vielleicht zuerst. Kommt ja auch ganz drauf an, wie groß dieses Haus ist.
Mhm.
Um erst einmal Geld anzusparen, um sich was anderes zu kaufen, wo sie dann ihr Familiennest ja auch aufbauen können.
Mhm. Ja gut, gucken wir mal, ne?
Ja. Mhm. Also ich finde es zumindest schön, wenn es so wird.
Ja, aber jetzt sind wir in Korn.
Das ist richtig. Aber, warte, der Plan würde...
Okay.
Ja, das wäre aber richtig gut. Dann haben die nämlich ein Bed and Breakfast. Daisy hat den Hof von Mason gemeinsam mit Mosleys kleinem Lieferservice. Ey, das ist so eine Service-Hall-Kette.
Ja, aber glaubst du nicht, das würde nach London ein bisschen weit sein? Ich glaube nicht, dass sie das machen würden, so weit.
Ja, vielleicht machen sie das Bed and Breakfast auch im Dorf und leben in London.
Ach so.
Und dann beliefert Daisy die mit Nahrungsmitteln.
Und Mrs. Patmore auch, genau. Die dann ja auch ihre kleine Pension hat.
So.
Ja, oh, das wäre schön, ja.
Stell dir das mal vor, ey. Die erobern noch das Dorf.
Ja, wer weiß.
In meinem Kopf, ich habe da so eine kleine Seifenblase. Wahrscheinlich passiert es so überhaupt nicht.
Wir werden sehen.
Wir werden es sehen. Erstmal sehen wir Coras Bedroom, wo Mrs. Drew offensichtlich schon weg ist, denn Cora weiß inzwischen alles und ist ganz schön enttäuscht von Rosamund und Violet, die bereits mit im Raum stehen. Rosamund verteidigt ihr Schweigen erst einmal damit, dass Edith es halt nicht gewollt hätte, dass Cora alles weiß und es schiebt auch auf sie diesen ganzen Plan mit der Schweiz. Und das, finde ich, ist eine absolute Frechheit.
Mhm.
Also ganz ehrlich, da dachte ich so, Rosamund, jetzt hab endlich mal Rückgrat. Vorher war sie total cool mit Edith, hat sie da unterstützt.
Ja.
Solange, bis sie irgendwann anfing, übergriffig zu werden. Aber ich fand es total cool in diesen Szenen, da war Rosamund für Edith wirklich da, in einer Situation, wo niemand anders für sie da war.
Ja.
Und jetzt, wo es drauf ankommt, kann sie nicht mal zugeben, dass das ihre Idee war.
Ja, und auch, dass sie so, denn ja, wir hatten ja noch so einen neuen Plan, um das Kind quasi nach Frank, also nach Übersee zu schicken, genau. Und so. Und auch da, finde ich, machen sie das wieder nicht so klar, dass sie Edith da komplett reingedrängt haben in solche Sachen und sie so voll vor vollendete Tatsachen gestellt haben, sondern es wird so, als ob Edith irgendwie cool mit der Idee gewesen wäre, schon fast ein bisschen.
Ich wette aber, Cora weiß, dass das nicht
genau,
so war.
Genau, Cora durchschaut das ja auch, sie sagt das ja auch. Sie sagt ja so von wegen, ja toll, und jetzt seht ihr, was daraus gekommen ist. Edith ist abgehauen, weil die ihr Kind verlieren würde.
Ganz genau.
Die durchschaut das halt, weil die kennt ihre Tochter und die weiß auch, wie das ist, wenn man als Mutter da sein Kind verlieren würde.
So ist es.
Ja.
Ja, Violet erklärt ja auch erstmal auf Coras Nachfrage hin, dass sie nicht ganz so viel wusste und Cora aber nicht mit einbezogen wurde, um alles sozusagen in kontrollierbare Grenzen zu halten.
Mhm.
Und Cora ist absolut verständlich, super wütend und mega enttäuscht, wundert sich aber ja trotzdem, warum Ida fortgelaufen ist.
Mhm.
Nach dieser ganzen Erklärung, ja, ne, Michaels Tod wurde sozusagen revealed und jetzt gibt es dieses Kind, wird ihr das natürlich alles klar.
Genau.
Und Rosamund ergänzt daraufhin auch noch, dass Mrs. Drew Probleme gemacht hat und sie daher eigentlich beschlossen hatten, Marigold wieder wegzugeben.
Vor allen Dingen, sie sagt, Mrs. Drew sei so schwierig geworden und ich war wieder, excuse me? Mrs. Drew ist schwierig geworden. Ich meine, das ist doch wohl absolut verständlich, voll, was da passiert ist.
Also, die Frau wusste nichts davon. Für sie war Marigold ihre Tochter.
Ja.
Und also ganz ehrlich, ich kann die Frau total verstehen.
Natürlich, die will nicht, dass das Kind in total komischen Verhältnissen groß wird. Die will nicht, dass das nachher traurig ist, weil das wie ein Spielzeug benutzt wurde und so weiter. Die macht sich halt Sorgen um das Kind, dass das irgendwie ungeerdet aufwachsen könnte.
Ja.
Und ich finde, das ist ein verdammt guter Charakterzug, da einfach drüber nachzudenken. Also das ist total verständlich.
Absolut.
Und die wird ja die ganze Zeit auch im Dunkeln gelassen mit so halbgaren Erklärungen, dass man da irgendwann suspicious wird.
Ja.
Also, naja. Nee. Das ist alles schon wieder. Und die benehmen sich echt wie die Axt im Walde, die Leute da. Also das ist teilweise, also jetzt nicht Mrs. Drew, sondern die anderen, ne?
Ja. Wobei ja fast so ein bisschen sowohl als auch. Aber Mrs. Drew wurde in diese Rolle halt reingezwungen.
Ja, genau.
Und als ich dann mitgekriegt habe in der Folge, dass Mrs. Drew in Downton aufschlägt, dann dachte ich, ha, es ist gekommen, wie ich es gedacht habe. Zumindest, dass sie hinkommt. Es ist nur sehr viel später passiert.
Ja.
Da dachte ich so, hätte ja auch sein können, dass sie schon viel früher da ist, um Robert mal zu fragen, Alter, was hat deine Tochter hier eigentlich für einen Auftrag, meine die ganze Zeit zu belästigen?
Ja, ach so.
Na gut. Ja, Cora glaubt aber auch, dass Robert erstmal nichts davon mitkriegen sollte, aber sie Edith auf jeden Fall finden müssen, um zu erfahren, was sie denn nun eigentlich will und was Plan jetzt eigentlich
endlich
ist.
Endlich fragt mal jemand, wirklich.
So ist es. Hätte Cora eigentlich auch schon viel früher fragen können?
Ja.
Gehen wir lieber in die große Halle.
In der Tat.
Da kommt Mary gerade die Treppe runter und wird von Mrs. Hughes abgepasst, die nach der Fahrkarte von Bates fragt. Baxter hört alles mit, wie wir dann auch mitbekommen, während Mrs. Hughes erklärt, dass diese Karte Bates Unschuld bewiesen hätte. Und sie sich womöglich vielleicht auch gar nicht daran erinnert, aber das jetzt nun mal einfach die Ist-Situation ist. Und vielleicht hat sie ja Glück und sie hat die Karte aus irgendwelchen Gründen doch noch. Mary erklärt dann aber, dass sie die Karte leider verbrannt hat und das jetzt eben nicht mehr als Gegenbeweis dienen kann. Mhm. In dem Moment kommt Atticus mit seinen Eltern an und Rose ist überglücklich. Und ja, das Gespräch von Mrs. Hughes und Mary ist dann auch
gelaufen.
Ziemlich gelaufen, ganz genau. Sie wird allerdings von Atticus' Eltern für ihren Mut bei diesem Rennen gelobt. Mhm. Nicht belohnt, sondern gelobt. Dass ja, sie sich diese Herausforderung gestellt hat. Mhm. Und da denke ich mir auch so, ja, das sind wahrscheinlich so Höflichkeitsfloskeln, die du austauschen musst, um einen guten Eindruck zu machen.
Ja, wahrscheinlich.
Genau, aber Rose und Atticus werden wohl bald das Geheimnis um Ediths Drama teilen. Denn Rose hat natürlich nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ja, hier ist gerade mal wieder wahnsinnig viel los, aber eigentlich darf ich es nicht sagen, aber also dir sage ich es trotzdem.
Ja, also von wegen, das ist zwar ein Familiending, aber wir haben hier gerade richtig Drama, ne? Oh, und dann sind sie so Gossip.
Ganz genau. Ach, Kinder.
Ja, Kinders.
Ich meine, sie hat ja auch einen guten da gefunden, ne?
Ja, also, der ist schon cool.
Ich mag also, Atticus im Moment sehr, muss ich
sagen. Wer weiß, ob der so bleibt.
Ja, aber ich muss den Moment auch manchmal einfach
genießen. Das stimmt.
Apropos genießen, wir gehen in die Küche, wo das Essen vorbereitet wird und Daisy mal wieder Maudsleys Angebot ablehnt, mit ihr Geschichtsdaten durchzugehen. Mhm. Carson kommt dann rein und kündigt an, dass mit Lord Merton nun alle endlich anwesend sind. Mrs. Padmore stellt fest, dass Daisys Lerneifer nachlässt, also Carson gegenüber, denn sie sei wegen der Zeitungsberichte über MacDonald geknickt, weil ihre Pläne als erste Labour-Regierung wohl nicht aufgehen werden. Mhm. Und ja, sie es sich sozusagen fragt, ob es sich überhaupt noch lohnt, weiterzulernen, wenn sie in ihrem System ohne Freiheit und Möglichkeiten feststecken. Ach. Ich dachte so, Alter, bist du gut von Sarah Bunting indoktriniert worden? Was ist denn das hier auf einmal?
Ich meine, aber es zeigt auch Wirkung, dass Daisy jetzt so viel gelesen hat, dass sie sich quasi auch eine eigene Meinung auch über eine Regierung bilden kann, dass sie sich überhaupt Gedanken um dieses politische System macht und eben auch weiter verknüpft, was es bedeutet, wenn diese liberale Regierung eben jetzt nicht weiter an der Macht bleiben würde.
Ja, das stimmt. Ne?
Also, dass das für sie natürlich ein Rückschritt wieder alle wäre.
Ja, das stimmt.
Und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht erstmal.
Ja, also bestätige ich auch total. Nur so, wie sie es sagt, klingt es eigentlich nach Sarah Bunting, finde ich.
Ja, natürlich, klar. Das stimmt.
Ja, Thomas kündigt dann aber das Dinner an. Und danach haben wir eine Überblende zu Bates, der gerade in die Service Hall kommt. Also, wir müssen uns vorstellen, Thomas verlässt die Küche und geht zur Treppe wieder nach oben.
Und Bates kommt rein.
Und Bates kommt sozusagen gerade hinein und geht dann in die Servants Hall rüber.
Genau.
Wo Anna auch gerade am Tisch sitzt und Schmuck poliert und Bates sich mit der Zeitung auf diesen Schaukelstuhl am Kamin niederlässt.
Ja.
Baxter kommt mit einem leeren Streuer rein. Was ist das, was sie da in der Hand hat?
Also, weiß ich auch nicht genau, aber sie hat irgendwas in der Hand, ja.
Genau, also auf mich wirkt es ein bisschen wie ein leerer Salzstreuer. Und sie beteuert den beiden gegenüber, dass ihre Aussage die Bates nicht in Schwierigkeiten gebracht haben kann, weil sie ja eigentlich nichts gesagt hat, was ein Geheimnis wäre. Womit wir auch hier gerade erfahren, dass das Verhältnis zwischen Baxter und Anna und Bates ganz schön unterkühlt ist gerade.
Ja, die vor allen Dingen, ich habe sie jetzt in dieser Folge liebevoll den Mobberclub genannt,
weil sie
halt richtig zickig zu Baxter sind und so. Hm. Ach ja, Miss Baxter, wir wissen ja, wie sie helfen können. Und so, die sind halt so richtig ablehnend ihr gegenüber. Voll.
Ja, Bates ist sogar sehr offen abweisend. Mhm. Anna ignoriert sie komplett. Ja, und Baxter bleibt sozusagen etwas bedröppelt dort stehen und wir wechseln in den Dining Room.
Ja.
Sei denn, du möchtest noch was dazu sagen.
Ja, nur, dass sie sich ja entschuldigt und sagt, ja, es tut mir leid, aber ich war in einer schwierigen Situation. Ich musste was sagen, aber ich habe nichts gesagt, was sie belastet hätte, so, ne? Mhm. Und das müssen sie mir bitte glauben. Und dann sind die beiden ja so, ja, danke, Miss Baxter, wir wissen schon, wie sie geholfen haben. Und dann gehen ja beide.
Ja, so ist es. Ja, jetzt sind wir im Dining Room, wo Robert und Miss Sanderby gerade über die Widerstände sprechen, auf die sie in Yorkshire gestoßen sind als Familie. Mhm. Robert versichert aber, dass seine Familie, einschließlich ihm selbst, tolerant sind, weil auch Coras Vater ein Jude gewesen ist. Fand ich ganz interessant als Detail, haben wir nämlich so, glaube ich, vorher noch nie gehört.
Doch, wir wissen das auch, dass Cora auch Halbjüdin ist, ja.
Aber woher? Wann kam das erste Mal zur Sprache?
Das war relativ am Anfang, als es auch um die Sache ging, wo so ein bisschen erklärt wurde, dass Cora ja aus einem reichen Elternhaus kommt und so. Da war das schon mal irgendwann mal das Thema.
Na, okay.
Aber auch nur ganz am Rande, ne? Da wurde, nee, jetzt auch hier mit, wo sie das Bricker erklärt hat, da hat sie gesagt, sie sind quasi von neuem Reichtum gewesen damals, weil ihr Vater ja Jude war und sie halt neuen Reichtum hatten so und deswegen hatte sie keinen Titel, aber Geld. Ha. Und deswegen war sie so beliebt auch, unter anderem.
Das habe ich auch wieder vergessen, aber ja, jetzt wo du es sagst,
Klingelt da was, ne? Ja.
Ja, Miss Cinderby ist erleichtert, weil sie sozusagen auch beobachten kann, dass ihr Sohn Atticus von Rose sehr angetan ist. Auch wenn ihr eigener Ehemann sich an so neue Dinge immer erstmal gewöhnen muss. Zudem haben wir auch sozusagen direkt den Kamerawechsel. Mhm. Denn Mr. Cinderby will parallel von Cora wissen. Ja, du hast recht. Cinderby möchte parallel von Cora wissen, ob ihre Mutter nie konvertieren wollte und ob es eigentlich schwer gewesen ist, eine andere Religion als alle anderen zu haben.
Genau.
Cora verneint beides und sagt doch, dass sie sich für ihren Vater und für die ganze Gesamtsituation auch nicht zu schämen braucht. Und hinterlässt dann auch so ein bisschen die Spitze, naja, Mr. Cinderby, wir haben unseren Namen nicht geändert. Just saying.
Ja.
So. Er bedauert das Ganze dann auch ein bisschen mit der Namensänderung, sagt aber, dass er das Ganze nicht mehr ungeschehen machen kann, weil der Rest der Familie sich jetzt an den neuen Namen auch gewöhnt hat und diese Änderung jetzt halt einfach nicht mehr haben will.
Vor allen Dingen, die Änderung war es ja auch gar nicht seine Entscheidung gewesen, sondern die seines Großvaters. Ja,
das
schon.
Stimmt.
Also, der wollte das so, er findet es eigentlich blöd, aber der Rest der Familie möchte gerne Englisch bleiben.
Genau so ist
deswegen.
Es. Ja, wir schwenken sozusagen rüber zu Rosamund, die von Tom wissen möchte, wo er denn jetzt eigentlich hingehen will. Tom glaubt, dass er sich endlich entscheiden müsste, aber er will Sibbys Leben nicht umsonst durcheinander bringen. Er sagt halt, wenn er jetzt eine Änderung herbeiführt, dann will er sich ganz sicher sein und vor allen Dingen auch sicher gehen, dass es für Sibby wirklich das Beste ist.
Voll gut.
Voll. Ihm ist auch bewusst, dass eigentlich alle wollen, dass er bleibt. Und das macht es für ihn eigentlich auch sehr, sehr viel schwerer.
Ja.
Trotzdem sagt er halt, kommt er jetzt nicht drum herum, endlich eine finale Entscheidung diesbezüglich zu fällen.
Ja.
Welche das ist, erfahren wir jetzt aber noch nicht.
Das ist richtig.
Denn wir wechseln zu Atticus und Rose, die gerade über Edith sprechen. Und dass sie von Michael ja das Redaktionshaus geerbt hat. Und es deswegen für Atticus eigentlich völlig klar ist, dass man da doch mal anrufen kann. Denn dort könnte man ja wissen, wo sie ist.
Mhm.
Dann ist Rose auch so Feuer und Flamme und sagt, oh, Atticus, du bist ja so schlau. Ich denke, oh Gott.
Ja, das stimmt.
Das ist wie in so einem Disney-Film, ne? Ja. Oh, du bist ja so schlau.
Ja. Atticus, du bist so wunderbar.
Aber dieses du bist ja so schlau, kommt das nicht sogar in irgendeinem Film vor?
Das kann sein. Wenn nicht nur sogar in mehr als einem.
Ja, ist ja auch egal.
Ja.
Ja, jedenfalls.
Ist das nicht auch bei Herkules, wo er sagt so, danke, Onkel, du bist ja so stark.
Ja, das stimmt, das auch.
Ach, weiß ich auch nicht mehr. Egal, weiter zu downen.
Ja, vielleicht fällt es mir nochmal wieder ein, dann werde ich sagen, ha!
Aber
es ist noch nicht so
weit. Ja. Rose ist auf jeden Fall sehr begeistert.
Ganz genau.
Ja.
Sie stellen dann aber auch fest, dass Robert und Atticus' Mutter sich anscheinend ziemlich gut verstehen. Und Atticus gibt einfach auch nur zu bedenken, dass es nicht seine Mutter ist, die in dem Moment die harte Nuss ist, sondern sein Vater.
Mhm.
Und Rose erklärt dann auch, dass sie die Situation kennt, es bei ihr aber genau andersherum ist. Ihr Vater sei ein wahrer Engel und ihre Mutter sei eigentlich der Hausherr. Wir wechseln dann zu Tony an den Tisch, der feststellt, dass manche Menschen immer wieder heiraten und glücklich werden. Er und Mabel, mit der er gerade spricht, es aber anscheinend nicht einmal hinbekommen. Sie entschuldigt sich daraufhin, so hartnäckig zu sein, sagt aber auch, ey, sorry for that, aber aufgeben kann ich dich nicht. Ich hoffe, du verstehst es wenigstens einigermaßen.
Ja.
Sie sagt nämlich auch, dass ja Glück genauso eine Entscheidung sei, wie, naja, sich für den frustrierenden Weg zu entscheiden, den ja Tony anscheinend mit Mary gerade beschreiten möchte. Wie dieses Gespräch weitergeht, erfahren wir erstmal noch nicht, denn wir schwenken zu Isabel rüber, die in die Hände klatscht und ja um Aufmerksamkeit bittet, um ihre Verlobung mit Lord Merton bekannt zu geben. Alle sind erstmal mega begeistert, während Violet so ein bisschen zerknirscht reinschaut. Und nach dem Trinkspruch auf die beiden spricht Isabel auch ihre eigene Überraschung aus, dass sie niemals gedacht hätte, in ihrem Alter ein solches Abenteuer noch einmal zu wagen, aber sie diese Gelegenheit gerne beim Schopfe packen will.
Findest du, dass die wirklich begeistert wirken? Ich finde eher, dass die Leute so denken, so, oh, ihr wollt heiraten? Oh ja, ganz toll. Applaus, Applaus. So, da müssen wir ja einen Toast machen. Und alle sind so, ja, toll.
Ich glaube, das kommt ganz drauf an. Also Lord Mertons Söhne sind ja gar nicht davon begeistert.
Ja, genau.
Die Cinderbees finde ich schon. Also die sind ja schon so mit, ach Mensch, das ist ja schön. Die wirken ehrlich überrascht.
Ja.
Ja, gut, es wird dann halt nur getrübt durch das, was als nächstes passiert.
Aber ich finde halt gerade Robert und Cora und so sind alle so, oh ja, das ist ja toll. Ahahaha, weißt du, und Violet ist ja, ja, ein Toast auf die zukünftige Lady Merton. Ja,
habe ich irgendwie anders wahrgenommen, aber vielleicht habe ich auch nicht so genau hingeguckt.
Gerade Violet ist ja erst so,
und dann die ist so, ja super zerknirscht.
Und dann ganz schnell so, ein Toast, ja.
Ja gut, aber Violet war ja von Anfang an nicht so wahnsinnig begeistert von der Idee und wusste es ja theoretisch auch schon viel früher.
Und in dieser Folge wird bestätigt, was ich schon die ganze Zeit gesagt habe, dass es ihr nicht um den Titel geht, sondern um ihre Freundin. Aber das kommt ja noch.
Das kommt noch, merken wir uns das für später. Mary merkt auch, dass ihre Großmutter ziemlich unglücklich aussieht. Doch Violet bringt als Ablenkung erstmal Edith ins Spiel und hat dann für Mary auch direkt eine kleine Rüge im Gepäck, weil mangelndes Mitgefühl genauso schlimm sein kann wie zu viele Tränen. Ach, habe ich auch überlegt, ob das ein Lieblingszitat sein könnte.
Ja.
Fand ich nämlich gut.
Vor allen Dingen im Englischen sagt sie, fehlendes Mitgefühl kann genauso vulgär sein wie ein Tränenausbruch. Und ich dachte so, vulgär? Na gut, okay.
Ja, ich glaube, vulgär hat sie vielleicht im Deutschen sogar auch gesagt und ich habe es einfach transkribiert zu etwas, was irgendwie.
Okay.
Wechseln wir wieder zu einer appetitlicheren Szenerie, nämlich in die Küche, wo duftendes Essen vorbereitet wird. Daisy und Mrs. Padmore räumen dummerweise aber gerade auf, während Thomas am Tisch sitzt. Vielleicht lehnt er auch nur dran. Ich glaube, er lehnt
an die Wand gelehnt und hat so eine Tasse Tee
in der Hand. Genau, und hat so eine Tasse Tee oder Kaffee in der Hand und trinkt die. Und Maudsley kommt rein und wiederholt sein Angebot Daisy gegenüber, aber sie verabschiedet sich direkt ins Bett. Dann erfährt er von Mrs. Padmore von Daisys Enttäuschung zu den politischen Entwicklungen und er sagt dann aber auch, dass er denkt, dass sie definitiv nicht aufgeben sollte, weil sie ja nun auch schon so viel erreicht hat. Im Endeffekt sind sich aber alle einig, dass Daisy nie auf Mr. Maudsley, wohl aber eigentlich auf Mr. Mason hören würde. Da kriegt Maudsley auch direkt noch so einen bescheuerten Blick oder so einen kleinen Spruch noch von Thomas gedrückt. Aber ein Plan wird geschmiedet, denn Mrs. Padmore sagt, keine Sorge, ich kümmere mich darum.
Nee, das ist gar nicht. Er kriegt keinen Spruch gedrückt. Ey, Thomas macht jetzt mal wirklich was Nettes, weil er hört das sich mit an. Und dann sagt Maudsley, ja, aber auf mich wird er nicht hören. Ich bin ja keine Miss Bunting. Ich möchte zwar helfen, wo ich kann, aber ich kann halt niemals mit einer Fachkraft konkurrieren, ne? So, und dann wirft Thomas ein, ja, was wäre denn mit Mr. Mason? Auf den würde sie doch hören. Und dann sagt Miss Padmore, ha, zur Abwechslung hat Mr. Barrow mal was Richtiges gesagt, ja, das stimmt. Auf den, dem, das könnte ich einfädeln, dem kann ich ja mal schreiben.
Und dann steht Thomas
richtig am Rand und guckt richtig zufrieden und rührt in seinem Tee und ist so, ich habe mal was Gutes gemacht.
Witzig, aber ich habe gerade das so wahrgenommen, dass er da steht und so ein bisschen fies schmunzelnd, weil er ja auch noch Maudsley so anguckt und Maudsley einfach so Maudsley-typisch bedröppelt dasteht.
Okay.
Dass das so ist, so nach Motto, Ja, du kannst dir nicht helfen, Mr. Mason aber schon. Und ich habe den Hinweis gegeben. So nach dem Motto. Aber vielleicht unterstelle ich ihm ja auch einfach nur was.
Du, es wäre ja beides möglich. Es ist ja beides möglich bei Thomas. Ja, das ist ja das Ding. Ja, sagt uns doch mal, was ihr denkt, wie ihr die Szene wahrgenommen habt. Also ob ihr es eher als ein verschlagenes von der Seite wieder anpumpen von Thomas gesehen habt oder eher so von mir mit, er wirft mal was Gutes ein und freut sich dann auch, dass er tatsächlich mal was Gutes eingeworfen hat und mal was Nettes gemacht hat.
Ja.
Ja.
Wechseln wir in den Drawing Room, wo Cora erst einmal ihre Glückwünsche ausdrückt und Lord Merton dann aber auch erzählt, dass er gerne ein Dinner geben würde, um auch seine Söhne mal vorzustellen. Mhm. Mary dreht dann aber in dem Gespräch alles so rum, dass alles auf Downton stattfinden wird. Merton ist dann auch einverstanden, weil er das als Zeichen der Verbundenheit zwischen den Familien deutet.
Ist ja erstmal auch nicht schlecht.
Stimmt, ich fand's aber eigentlich ein bisschen komisch, weil ich denke mir, wieso kann nicht Lord Merton das ausrichten? Wieso kann nicht die Familie zu ihm fahren? Also wo ist das Problem? Ja. Warum ist es Mary so wichtig, dass das wieder auf Downton stattfindet?
Ich glaube, Mary will damit tatsächlich helfen, und zwar weil Isabel ja bei denen zur Familie gehört, aber ja eigentlich in dem Sinne keinen Rang und Namen hat. Mhm. Aber die haben die ja so in die Familie integriert, als halt die Mutter vom verstorbenen Matthew und so, also vom verstorbenen Erben, dass die dazugehört. Und ich glaube, wenn die das auf Downton ausrichten für Isabel und Lord Merton, zeigt das die Verbundenheit der Familie und dass die Familie mit Titel hinter ihr steht, weil sie ja Larry und den anderen Sohn Tim kennt. Und dann vielleicht denkt, bevor die irgendwie was Blödes machen, dann zeigen wir quasi unseren Support so ein bisschen mehr. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so sein könnte. Mal abgesehen davon ist es wahrscheinlich eine Regieentscheidung an Ermangelung an Set-Orten.
Ja, gut, aber bei Merton hat ja auch schon eine Teestunde mal stattgefunden.
Ja, also, aber vielleicht durften sie da diese Bibliothek benutzen, aber mehr auch nicht von diesem Haus. Das weiß man eben nicht, ne?
Na gut. Sehen wir es trotzdem als Zeichen der Verbundenheit zwischen den Familien. Dann erschwenkt die Kamera rüber zu Tony und Mabel, die gerade Karten spielen. Er sagt zu ihr, dass er Mary aus sicherlich nachvollziehbaren Gründen nicht verlassen kann und es ihm auch sehr schwer fiele, Mabel abzusagen. Wüsste sie aber, was der Hintergrund ist, würde sie ihm auf jeden Fall zustimmen. Mhm. Parallel melden sich die Cinderbees gerade ab und alle hoffen eigentlich auch ein bisschen darauf, dass zwischen Rose und Atticus sich etwas entwickelt, aber sein Vater meint direkt, dass eigentlich keine Eile besteht.
Ja, die sind noch jung.
Die läuten noch nicht, die beiden sind noch jung.
Ja, weil alle sind so, oh ja, hoffentlich könnt ihr dann das nächste Mal bei uns essen und hoffentlich können wir dann, ne, so hier Familienzusammenführung. Ja, wir brauchen die auch gar nicht in was reindrängen, ne, die sind noch sehr jung, also das muss auch gar nicht, also, ne, warten wir's mal ab. Und du denkst dir, ja, okay, er ist also nicht so begeistert davon. Aber Mabel sieht wahnsinnig gut aus an diesem Abend,
ja,
oder?
Ja, das stimmt.
Ich finde, die hat ja so ein cooles Outfit. Mhm. Das sieht so gut aus. Also so richtig Golden Twenties. Sieht richtig gut aus.
Ja. Wir schwenken zu Mary und Charles, die gerade dabei sind, über Tony zu sprechen. Und Charles sagt zu Mary, dass sie Tony noch nicht deutlich genug einen Korb gegeben hat. Mhm. Mary ist noch so ein bisschen begriffsstutzig, wie sie das denn jetzt eigentlich noch deutlicher machen soll. Und
verstehe ich.
So, und das bleibt erstmal so im Raum stehen. Da werden anscheinend Pläne geschmiedet, die wir noch nicht mitbekommen. Mhm. Denn wir kriegen jetzt erstmal mit, wie Rose, Cora, Rosamond und Violet von Atticus Idee berichtet, den Verlag bei der Suche nach Edith einzubeziehen. Cora und Rosamond beschließen daraufhin dann auch direkt zusammen nach London zu fahren. Und Cora macht dabei auch sehr deutlich, dass sie Violet nur noch misstraut. Sie sagt, wie soll ich zu dir jemals wieder Vertrauen schöpfen? Mhm. Du, ich will gar nicht, dass du mitfährst, weil Violet auch direkt sagt, also nee, ich bleib hier.
Aber ihr habt immer meinen geistigen Support. Denkt nicht, dass ich hier jemals irgendwie... Nee, sie sagt ja, aber vertraut mir, ich werde bestimmt keine ruhige Minute haben.
Ganz genau.
Und dann sagt Cora, ja, wie soll ich dir jemals wieder vertrauen?
So ist es.
Ne, so.
Und als Cora dann auch gegangen ist, sagt Rosamond zu Violet, dass Cora das mit Sicherheit nicht so gemeint hätte.
Ja,
aber
doch.
Violet weiß ganz genau, dass sie das so gemeint hat, weil sie auch direkt betont, dass es das Ehrlichste sei, was Cora jemals zu ihr gesagt hätte.
Das stimmt wahrscheinlich.
Und damit wechseln wir die Szene. Mhm. Wir sind in Bates Cottage, wo Bates gerade im Ohrensessel rumlümmelt, während Anna Tee serviert und sich danach auf das Sofa ihm schräg gegenüber hinsetzt. Mhm. Und Bates fragt sich, ob ihr Leben zu kompliziert geworden ist. Er hat die Idee, man könnte das Haus in London doch für etwas Größeres in York verkaufen und vielleicht ein kleines Hotel eröffnen, was wir ja eben quasi schon vorgegriffen
genau,
haben.
Genau, was Mrs. Padmore kann, das können wir doch vielleicht auch.
So ist es. Ja. Anna will aber wissen, ob Green sie sozusagen noch weiter verfolgen wird. Denn sie hofft, endlich mal wieder planen zu können, weil die Polizei Bates Tag in York wohl einfach akzeptiert hat. Und Baxter ihnen wohl nichts Neues geliefert hat mit ihrer Aussage. Mhm. Danach sprechen sie direkt über Familienplanung. Und Bates scheint ein bisschen enttäuscht zu sein, dass es einfach nicht klappt. Und Anna sieht das aber eigentlich relativ locker. Sie sagt, naja, bei manchen und bei uns dauert es vielleicht einfach ein bisschen länger.
Genau.
Vielleicht sind sie aber auch schon zu alt. Wer weiß. Also Wer Anna weiß. Vielleicht noch nicht. Bates. Ja. Wobei ich glaube, die wird schon noch irgendwann schwanger.
Abgesehen davon, es gibt doch Leute, die schaffen das einfach nicht. Die haben halt
ja.
keine Ahnung, die sind halt nicht zeugungsfähig oder so. Das kann genau. ja auch durchaus passieren, weil wer weiß, wie viel schwere Sachen Anna schon in ihrem Leben getragen hat oder wer weiß, was Bates schon im Krieg alles mitgemacht hat, weshalb Richtig. Das vielleicht auch einfach nicht geht. Ne? Also
so ist es.
Gibt es halt medizinische Gründe für. Ne?
Genau.
Ist ja aber auch kein Problem. Also gut, zu der Zeit war das vielleicht schon ein Problem. Heutzutage, finde ich, ist es überhaupt kein Problem mehr, weil es gibt auch Adoptionen und so weiter. Also das ist alles kein Ding. Ne? Wenn man Kinder will, kriegt man das schon hin irgendwie. Ne?
Ja. Wir wechseln in die Library, wo Mary und Robert über Tony und Charles sprechen. Mary erzählt, dass für sie beide nicht mehr als Heiratskandidaten in Frage kommen. Mhm. Und verabschiedet sich eigentlich auch direkt wieder, weil sie Violet besuchen will.
Findest du, sie sagt, beide kommen nicht mehr in Frage? Ich finde, sie sagt bei Tony, ja, Tony ist es nicht. Der ist es einfach nicht. Und bei Blake, naja, er hat entschieden, dass er jetzt nicht mehr in Frage kommt, weil er geht ja jetzt für ein Jahr oder so weg.
Ja, ja,
da klingt es schon eher so ein bisschen an, als ob Blake vielleicht schon eher dann doch Potenzial wäre.
Ja, würde ja meine Vermutung bestätigen, zumindest nicht, also nicht ganz, weil meine Vermutung war ja, sie wird Tony abschießen, aus irgendwelchen Gründen auch
Blake
immer.
Blake dann wollen und er will aber nicht mehr.
Genau, also, aber meine Vermutung war ja, er will sie nicht mehr, weil er dann doch eine andere Frau sich genommen hat. Das stimmt wohl so nicht mehr. Aber meine Prediction
Wer
hat dann für
weiß,
sich war gut.
Was da noch kommt. Oh, er kann auch noch in einem Jahr in Polen eine andere
das stimmt.
kennenlernen.
Aber, genau. Das würde ich bestätigen. Also sie sagt, sie kommen wohl beide nicht mehr in Frage, wie du es eben gesagt hast. Sie zischt dann auch relativ direkt ab. Und Tom sagt dann, dass er selbst auch nicht glaubt, dass Tony Mary heiraten wird, auch wenn Robert es vielleicht gehofft hat. Mhm. Wir erinnern uns ja an die Folge, wo er noch so meinte, ja, ich will den Heiratsgedanken in Tonys Kopf einpflanzen. Hat halt nur nichts gebracht. Mhm. Robert hätte gerne, dass Tom nicht ewig alleine bleibt, dass er ihm jetzt sozusagen auch Glück wünschen würde. Es mit Sarah halt nicht geklappt hat, er sie eben im Grunde auch nicht für die Beste hielt, aber er es eben schon schön finden würde, wenn Tom jemanden finden würde. Mhm. Und er erzählt, dass er jemanden sucht, der mit ihren Familienwerten auch zurechtkommt. Er sagt, ja, Sozialist ist er sozusagen noch, aber er hat sich eben verändert, auch in dem Moment, was so die Familie betrifft. Und er braucht eben eine Frau, die das beides irgendwie akzeptieren kann. Mhm. Er erzählt dann auch, dass er Robert wegen Mrs. Bunting jetzt keinen Vorwurf macht, aber er ist des Kämpfens müde. Er sagt halt, ja, ich möchte nicht, wenn ich eine Frau kennenlerne, immer kämpfen müssen. Und ich möchte einfach, dass es passt. Und er erzählt jetzt auch, dass er gerne nach Boston gehen möchte, weil er sozusagen Verwandtschaft dort hat und das jetzt auch mal was ganz anderes wäre. Robert, wissen soll, dass Tom die Familie aber sehr liebt und ihm das Gehen auch sehr schwer wird.
Mhm. Ich fand es nur einfach irgendwie ganz schön, dass Robert ihm jetzt so Mut zuspricht, weil er hatte ja die ganze Zeit den Verdacht, dass die nur akzeptieren würden, dass er auch eine Adlige wieder nimmt, ne? Oder halt zumindest irgendwie eine von Geld oder so. Aber das, was Robert jetzt gesagt hat, klingt ja auch danach, es wäre auch kein Problem, wenn du eine bürgerliche Frau nimmst, die halt irgendwie einfach nur das in Ordnung findet hier und sich vielleicht auch irgendwie integrieren kann und so weiter, ne?
Genau.
Und eben akzeptieren kann, dass er da so mitlebt oder da der Verwalter von Downton ist und so weiter. Und ich finde, das wirkt jetzt schon so, als ob Robert auch sagen würde, hey, wir segnen eigentlich alles ab, solange das jetzt keine impertinente Person ist wie Miss Bunting, ne? So,
das ist richtig.
So ungefähr.
Was ja im ersten Moment eigentlich so klingt, als würde Tom ja auch dann doch noch überlegen, hier und da zu bleiben.
Ich fand auch sowieso in den letzten, er hat zwar jetzt immer wieder angeschlossen mit, ja, und eigentlich könnte ich auch gehen und dies, das, aber ich finde, zwischenzeitlich klang das mehr so, als ob er eigentlich nicht wirklich gehen möchte.
Ja.
Also, ja.
Gut. Ich weiß auch noch nicht, ob der gehen wird. Also müssen wir mal abwarten.
Wird sich zeigen.
Wechseln wir aber erstmal in den London Verlag. Da wimmelt die Empfangsdame Cora und Rosamund einfach nur ab, weil Edith halt ihrer Meinung nach oder ihrer Aussage nach nicht da ist, aber die beiden geben zu verstehen, dass sie so lange wiederkommen werden, bis sie wissen, wo Edith ist.
Und wenn wir hier bleiben müssen und stehen bleiben müssen, wollen sie das wirklich? Können sie nicht eine Nachricht übermitteln? Nein, das reicht nicht, um eine Nachricht zu übermitteln, ne? So
genau. Also eigentlich hätte nur noch die Aussage gefehlt, und wenn ich hier ein Feldbett hinstelle, ich bleibe hier.
Ja.
Genau in dem Moment kommt Edith auch aus ihrem Büro durch die Tür und erblickt die beiden. Und,
oh shit.
Ja, sie macht dann auch Rosamund direkt Vorwürfe. Doch Cora erklärt, dass es nicht Rosamund war, die alles erzählt hat, sondern Mrs. Drew of Downton gewesen ist, weil sie sich ausgenutzt gefühlt hat. Und sie kann das sehr gut verstehen, denn dieser Meinung ist Cora auch. Sie möchte gerne, dass Edith mitkommt, aber Edith sagt, sie wird nicht mitgehen. Bis Cora ihr damit droht, Anlass für Gerede zu sein. Sie sagt, ja, du, wir können noch gern hierbleiben, das hier ausdiskutieren. Aber wenn, ne?
Wenn du willst, dass deine Angestellten sich das Maul über dich zerfetzen, kein Problem. Wir können das auch hier ausdiskutieren, kein Ding. Ne?
Und vor allem, wie sie sich auch bedeutungsschwanger umdreht und dabei auch genau zu sehen ist, wie die Empfangsdame alles stehen und liegen lässt, um diese Situation noch zu beobachten und alles mitzuhören.
Ich find's so geil, wie sie da erst so guckt, so, oh, was ist hier los, Gossip, ne? Und dann wird sie beobachtet und sie, Papier in die Schreibmaschine, ich mach hier Dinge.
Genau.
Arbeit, Arbeit.
Arbeit, Arbeit, Eis.
Genau.
Ja, Edith lenkt dann aber ein und sagt, ja, ich kenne eine Teestube hier in der Nähe, es ist ja okay.
Ja.
Die scheint sie auch anzusteuern, denn die drei verlassen das Gebäude und wir wechseln ins Dowager House. Wo Violet und Mary gerade Tee trinken und Spread hereinkommt und durchblicken lässt, dass alle ein schweres Paket zu tragen haben.
Ja.
Als
we all have our problems, my lady und Mary. Oh. Okay.
Genau, und Violet erzählt dann nach seiner Abwesenheit auch von Denker und dass sie laut Spread ein Dackel gleich unbelehrbar sei.
Ja, ja, genau.
Mary lädt Violet dann zum Dinner mit den Mertens ein und glaubt auch zu wissen, was Violets Problem ist. Sie könne ihren Schützling nicht gehen lassen. Und sie sagt halt, naja, natürlich ist es so, die Stellungen werden sich ändern. Du bist Witwe, während Isabel aufsteigt, einen Haushalt führen wird. Und im Endeffekt hast du sie ja auch immer gut vor Schaden bewahrt und das wirst du jetzt dann nicht mehr können. Und Violet gibt auch zu, dass sie ein Problem mit der Geschichte hat, aber nicht aus den Gründen, die Mary angibt, sondern dass sie Angst hat vor der drohenden Einsamkeit. Denn sie und Isabel hatten vor dieser jetzt anstehenden Hochzeit eine ganze Menge gemeinsam. Sie waren beide verwitwet. Sie hatten beide eine Menge Zeit zusammen. Sie konnten sich über Dinge unterhalten, die sonst so niemand nachvollziehen kann. Und das wird ihr einfach fehlen.
Genau. Sie haben sich irgendwie so zusammengerauft. Man verbringt jetzt gerne Zeit miteinander.
Genau.
Und das möchte sie halt nicht verlieren, weil jetzt wird sie halt quasi die Grand Lady of the County werden und hat dann wahrscheinlich keine Zeit mehr für Violet.
So ist es.
Ja,
ja, wir wechseln dann die Szene nach draußen, irgendwo, an die Downton Grounds, nehme ich mal an.
Ja, irgendwo auf so einer Brücke, ne?
Genau, ja. Also es ist so ein weltliches Gelände, mittendrin fließt ein kleiner Bach, da führt eine Brücke rüber, wo Tom und Lilly Sibby auch ein paar Stöcker ins Wasser schmeißen und beobachten, wie sie auf der anderen Seite wieder auftauchen.
Das habe ich als Kind auch gemacht. Das Voll. Ist so süß. So irgendwo reinfahren und dann, ja, welcher Stock kommt zuerst raus? Ja, ich habe gewonnen. Also genau das habe ich mit meinem Bruder auch gemacht.
Ich hatte auch Flashbacks.
Ja.
So dieses Ding mit, oh, Brücke, oh, Strömung. Plümp. Ich muss mich beeilen, schnell auf die andere Seite und gucken. Ach, schön.
Ja.
Ja, als die beiden dann auch beobachten können, wie diese Stöcker auf der anderen Seite wieder auftauchen, soll sich Klein Cibi etwas wünschen. Tom nimmt dann Ediths Ausriss nach London zum Anlass, um Cibi zu fragen, was sie denn davon halten würde, wenn sie und er woanders neu anfangen würden. Cibi fragt bei allen Dingen, die Tom sagt, immer, warum?
Wieso?
Verstehe ich nicht. Warum denn?
Warum sollten wir weggehen? Das ist doch nicht so toll. Nee, genau. Warum? Also wieso ist doch gut hier?
Na, aber es ist halt einfach so dieses, und warum? 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 Das ist so ein bisschen wie so eine Aufziehpuppe, die immer nur ein Wort sagen kann. Und,
Wer, wie, was?
Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Dummerweise wird es sich aber bleiben, weil Tom darauf keine Antwort hat.
Gut, sehr gute Überleitung.
Die Stallglocke läutet und sie gehen zurück, beziehungsweise Cibi läuft vor und Tom murmelt noch vor sich hin, dass er hofft, das Richtige zu tun.
Ja.
Und damit ist Part 1 vorbei.
Gegessen, verspeist,
verdaut.
Das klingt irgendwie blöd.
Ja. Runtergespült.
Genau. Ja. Und wir wechseln erstmal in unser Zwischendessert, ne, unser kleines Dessert quasi. Zum Abschluss gönnen wir uns nochmal ein leckeres Dessert. Und da können wir ein bisschen über Dinge reden. Und zwar haben wir im Discord. Nee, ich glaube, das haben wir alles schon besprochen. Das sind alles schon Dinge zu letzten Dings gewesen, ne? Mit Folge 6, wenn da Baxter und Thomas und Clarkson. Clarkson schleift, bla bla bla, das war alles schon in der letzten Folge, ne?
Mhm.
Okay. Dann haben wir da nichts, aber wir hatten bei, wir hatten ja bei den letzten Folgen ein bisschen euch wieder Fragen gestellt und haben natürlich auch ein paar Antworten bekommen. Und zwar hatten wir jetzt zu Folge 5, war das noch, hatten wir gefragt, ist Blake intrigant oder hilfsbereit? Da haben 80% abgestimmt und haben gesagt, er ist eher intrigant.
Stimmt ja auch irgendwie.
Ja, ich weiß nicht, ich sehe es irgendwie ein bisschen anders, aber das ist ja Geschmackssache.
Ja, es ist eine Frage der Perspektive. Für Mary ist er hilfsbereit, aber so grundsätzlich.
Ja, gut.
Weil eigentlich ist Mary alt genug, um so eine Absage selber zu erteilen.
Ja. Dann haben wir gefragt, wie findet ihr die Idee mit dem Internat in Frankreich? Findet ihr die auch so doof wie wir? Und dann hat uns Torvi geantwortet, ja, ich finde es generell furchtbar, wie oft Marigold aus einem bekannten Umfeld gerissen wird. Und dass das eben nicht gut ist. Ne?
Ja.
Sehen wir ja genauso. Dann haben wir gefragt, welches ist euer Lieblingszitat? Da hat Mrs. Petmore gewonnen bei Folge 5. Dann haben wir gefragt, findet ihr Mabel auch so hot wie Isa? Da hat uns keiner drauf geantwortet. Sad. So, dann haben wir bei Folge 6 gefragt. Cora setzt Robert ein Ultimatum. Wie findet ihr das? Und 100% haben geantwortet, mega, ne?
Ja.
Ja. Und dann haben wir gefragt, wie findet ihr Denker eigentlich? Torvi hat uns darauf geantwortet, die geht mir furchtbar auf die Nerven. Und Gypsy83, das ist Lady Emlyn, bin ich mir ziemlich sicher, hat auch gefragt, ach na ja, es geht so. Genau, und dann haben wir noch gefragt, welches ist euer Lieblingszitat von Folge 6? Und da hat Coras Zitat gewonnen mit 80% gegenüber Mabel. Dann haben wir noch gefragt, denkt ihr, Edith könnte als alleinerziehende Mutter, also könnte es schaffen als alleinerziehende Mutter? Und Anne hat uns geantwortet, nein, sie hatte keine Möglichkeit, in die Rolle hineinzuwachsen und wahrscheinlich auch kein Personal, was ihr den Rücken frei hält. Also Klamotten für das Kind, ein Bett und so weiter.
Ja, und, stimmt ja auch voll.
Genau.
Ihr ganzer Plan war ja auch mal wieder nicht zu Ende gedacht.
Ja, sehe ich genauso. Also das war auch wieder total, naja, ne? Aber gut, das war eine Kurzschlussreaktion. Kann man vielleicht auch ein bisschen
verstehen. Ja, das stimmt schon.
Gut, das war es erstmal so mit Fragen aus dem Internet, ne? Und wir begeben uns dann ans Ende dieser Folge, würde ich sagen. Haben wir noch irgendwas zu diskutieren bis dahin?
Zu diskutieren noch nicht. Das wird in deinem Part kommen. Mhm. Aber wir können an dieser Stelle ja ein klein wenig Werbung für uns selbst einstreuen.
Dann tu das gerne.
Das ist ja noch nicht passiert. Denn genau wie unsere Steady-UnterstützerInnen, denen wir ja schon eingangs gedankt haben, könnt ihr das natürlich auch tun. Mhm. Entweder über Steady oder über Ko-fi. Aber wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr einfach wieder reinhört, uns weiterempfehlt, uns es liked, es kommentiert, bei Instagram mal vorbeischaut, uns E-Mails schreibt, in unserem Merch-Shop vorbeiguckt, euch Tassen, Pullover, T-Shirts oder vielleicht auch einfach Jutebeutel kauft,
oder die man Sticker umhängen kann. Oder Thermoflaschen, so Thermoskannenflaschen oder Hundeklamotten. Ich habe gesehen, es gibt sogar Hundelätzchen, so Dinger, die du Hunden ummachen kannst.
Spannend. Also ja. Ihr merkt, dort findet ihr alles, was das Herz begehrt.
Ja. Genau.
Daher, wir würden uns freuen, wenn ihr da vorbeiguckt, aber vor allem, wenn wir uns wieder alle zusammen hören.
Wir sehen. Hören jetzt alle gegenseitig.
Genau. Und wir freuen uns natürlich dann auch ganz besonders, mit euch wieder zu dinieren.
Ganz genau. Bis nächstes Mal. Bye.